Deutschlandfunk Interview.
Der russische Präsident Wladimir Putin hat diese Woche mutmaßlich genossen. Er hat einen großen Empfang bekommen in Peking, angenehme Atmosphäre, soweit die Bilder dieses Urteil erlauben, herrschte wohl unter den angereisten und gastgebenden Autokraten. Hören wir Wladimir Putin in Peking zur Ukraine. Wenn der gesunde Menschenverstand obsiegt, dann können wir uns auf eine akzeptable Variante eines Endes dieses Konfliktes einigen. Das ist möglich. Wenn nicht, werden wir gezwungen sein, die uns gestellten Aufgaben auf bewaffnetem Wege zu lösen, so Putin in Peking. Die Unterstützer der Ukraine, die wollten ein Gegensignal setzen, gestern auf Einladung des französischen Präsidenten Macron in Paris. Es ging um Rüstung, um die Bereitstellung von militärischen Informationen, um Sicherheiten für die Ukraine und vielleicht auch um Bodentruppen. Nur von wem? Die Bundesregierung hatte sich schon vor diesem Treffen von Paris sehr zurückhaltend geäußert. Hier Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD bei Join.
Dass Deutschland Verantwortung übernimmt, in welchem Szenario auch immer, ist erstmal abstrakt völlig klar. Aber wie das konkret aussieht, das bleibt dann abzuwarten, wenn der Zeitpunkt da ist. Und ich sehe den leider noch nicht.
Der Bundesverteidigungsminister. Jetzt schauen wir auf die Ergebnisse erst einmal von Paris. Kai Rienecker fasst sie zusammen.
Rund eine Stunde soll das Telefonat mit US-Präsident Trump gedauert haben. Anschließend stellte sich Frankreichs Präsident Macron mit seinem ukrainischen Amtskollegen Zelensky vor die Mikrofone des Élysée-Palastes. Wir sind bereit, so abermals die Botschaft von Macron nach den Beratungen der sogenannten Koalition der Willigen über Sicherheitsgarantien für die Ukraine für den Fall eines Waffenstillstands oder Friedensabkommens. Erster wichtiger Baustein dabei sei eine militärische Unterstützung der Ukraine. Darüber hinaus seien 26 Staaten bereit, so Macron, direkt Truppen für die Absicherung eines Abkommens in der Ukraine zu stellen oder von Luft oder See aus die Operationen zu unterstützen. Bundeskanzler Merz wollte sich bei den Beratungen nicht auf eine deutsche Beteiligung an einem möglichen Militäreinsatz festlegen lassen. Nach Angaben der Bundesregierung werde Deutschland sich vor allem bei Finanzierung, Bewaffnung und Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte engagieren. Deutschland sei hier bereits wichtigster Partner Kiews. Über ein militärisches Engagement werde Deutschland zu gegebener Zeit entscheiden, wenn es ein Abkommen zwischen der Ukraine und Russland gäbe und klar sei, dass sich die USA an einer militärischen Absicherung eines Waffenstillstands in der Ukraine beteiligten.
Kai Rienecker über die Ergebnisse des Treffens der sogenannten Koalition der Willigen in Paris gestern. Jetzt ist bei uns am Telefon Roderich Kiesewetter, profilierter Außen- und Verteidigungspolitiker der CDU, Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Guten Morgen, Herr Kiesewetter.
Guten Morgen, Herr Gries.
Ist die Bundesregierung mit ihrer Zurückhaltung zu schreckhaft?
Also zunächst einmal bedeutet das Ganze, was ja gestern in Paris behandelt wurde, zwei Vorbedingungen, die erfüllt sein müssen. Das eine ist, dass Russland überhaupt bereit ist, sich auf einen Waffenstillstand und Verhandlungen einzulassen. Und das andere ist, und das haben Sie eben im Vorbericht deutlich gemacht, dass die Amerikaner unterstützen. Beides halte ich für hoch unwahrscheinlich. Also sind wir im spekulativen Bereich. Und deswegen wäre es sehr hilfreich, die Bundesregierung hat es angedeutet, wenn deutlich mehr Finanzmittel an die Ukraine fließen zur eigenen Vorsorge und wenn die Rüstungsproduktion in Deutschland, in Europa angeworfen wird. Denn es ist weder absehbar, dass Trump, der Putin einen roten Teppich bereitet hat, quasi Europa hier unterstützt, noch, dass Putin überhaupt einlenken will. Denn der Gipfel in China hat gezeigt, dass Putin die besseren Unterstützer hat mit China und Nordkorea als im Moment die Ukraine.
Das Argument, das Sie gerade nannten, dass wenn noch bestimmte Voraussetzungen fehlen, das könnte man ja aber auch andersrum wenden und argumentieren, na, wenn andere zögern, also wie zum Beispiel Wladimir Putin, der nicht an den Verhandlungstisch kommt, oder Donald Trump, der keine Zusagen gibt, dann müssen eben die Europäer vorangehen.
Ja, es gäbe Möglichkeiten, aber da sieht man eben große Zaghaftigkeit. Letzte Woche stürzte eine bewaffnete Drohne gezielt in Polen ab. Eine bewaffnete Drohne flog über Vilnius, der Hauptstadt von Litauen, als alle beide Drohnen aus Russland. Und in Kiew wurde das EU-Gebäude massiv beschädigt und die Reaktion aus den europäischen Staaten ist äußerst verhalten. Wenn also wirklich etwas geleistet werden soll, will ich mal drei Beispiele anzählen. Erstens, die Schattenflotte, die über die Ostsee auf die Weltmeere fährt, russische Schattenflotte mit Öl und Gas, die könnte man dort stoppen. Zweitens, eine Koalition der Willigen, wie aus den baltischen Staaten vorgeschlagen, könnte aus dem Boden von EU-Staaten, Koalition der Willigen, Luftverteidigung übernehmen. Und das Dritte, und da ist Deutschland leider ein Stolperstein, ist, dass die eingefrorenen russischen Vermögen in Europa über 200 Milliarden Euro der Ukraine zur Verfügung gestellt werden, auch als klares Signal auf dem Finanzmarkt an Staaten, die sich nicht an die regelbasierte Ordnung halten. Das machen wir alles nicht.
Ja, was die Bundesregierung macht, was wir haben gerade Verteidigungsminister Pistorius gehört, wir hätten auch Friedrich Merz, den Kanzler, einspielen können in sozusagen sinngemäß ähnlichem Wortlaut. Die alle wollen nicht reden über die wirklich interessanten Details einer möglichen Unterstützung nach einem Waffenstillstand für die Ukraine. Wie ist das bei Ihnen?
Also zunächst einmal gibt es ja keinen Waffenstillstand und Putin hat ja auch gestern in China wieder deutlich gemacht, dass er gar kein Interesse daran hat, weil er ja alle möglichen Bedingungen, die er gestellt hat, von Trump fast erfüllt bekommt. Die Ukraine darf nicht in die NATO, die Ukraine muss Gebiete abtreten und vieles andere mehr. Das ist natürlich für uns Europäer nicht akzeptabel. Und das andere ist, je mehr wir uns streiten, je offener wir unsere Planungen legen, umso einfacher ist es für Putin, auch durch kognitive Kriegsführung, durch Desinformation, durch Falschinformationen, durch weitere Sabotageakte, die ja in Europa stattfinden, auch in Deutschland, weiter unsere Bevölkerung zu verunsichern. Deswegen ist es auf der einen Seite richtig, das, was gestern besprochen wurde, nicht zu sehr in die Öffentlichkeit zu tragen. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch unserer Bevölkerung sehr klar sagen, was auf dem Spiel steht. Nicht nur Frieden und Freiheit für die Ukraine, die seit 2014 im Krieg sind, sondern auch für uns, weil Putin an einer Ausweitung des Krieges Interesse hat, auch gegen Moldau und die baltischen Staaten.
Solange dieser Krieg läuft oder im Verlauf dieses Krieges haben wir Nicht-Fachleute den Begriff der strategischen Ambivalenz gelernt, unter anderem vom französischen Präsidenten, der ganz offen gesagt hat, ich rede nicht öffentlich darüber, was geht und vor allem auch, was nicht geht. Sie, Herr Kiesewetter, machen das jetzt aber auch. Sie reden darüber, was nicht geht.
Nein, ich spreche sehr offen an, dass wenn wir strategische Ambiguität wollen, ich habe das bewusst gesagt, keine Ausschließeritis, dann sollten wir nicht von vornherein ausschließen, was wir alles nicht machen. Wir sollten auch von vornherein nicht sagen, wir sind nur bereit, uns in der Ukraine zu engagieren, wenn die Amerikaner eine Rückfallposition machen. Ich glaube, wenn wir Europäer uns zu sehr von den USA abhängig machen, wird Putin alles weitere tun, dass Trump sich immer mehr Russland zuwendet oder der multipolaren Ordnung. Und wir als Deutsche sollten auch nicht sagen, wir sprechen nicht über Waffenlieferungen und dann schließt der Koalitionspartner sofort Taurus aus. Also wir sind ja selbst diejenigen, die auf der einen Seite strategische Ambiguität fordern und auf der anderen Seite durch Ausschließeritis bestimmte Dinge von vornherein gar nicht machen. Und da lesen wir oder werden wir gelesen wie ein offenes Buch. Viel richtiger wäre es, wenn wir unserer Bevölkerung klar machen, wir können nicht über alles sprechen. Zu gegebener Zeit werden Pläne veröffentlicht. Aber viel wichtiger ist, die Ukraine mit Finanzmitteln und Rüstungsindustrie zu unterstützen. Und das ist zu wenig.
Ambiguität statt Ambivalenz. Da haben Sie recht, da habe ich mich versprochen. Warum hat Ursula von der Leyen dann Anfang der Woche, so zitiert sie ja jedenfalls die Financial Times, davon gesprochen, es gebe ganz konkrete Pläne? Und Macron gestern in Paris hat auch gesagt, ist zwar geheim, aber im Geheimen wissen wir schon sehr detailliert, was wir wollen.
Es geht darum, Russland klarzumachen, dass die Europäer sich nicht spalten lassen. Und es geht auch darum, da ist Frau von der Leyen natürlich sehr geschickt, die Europäer nicht aus ihrer Verantwortung zu lassen. Und wir haben ja dann gleich gesehen, dass der Verteidigungsminister dementiert hat, aber auch der Kanzler. Aber natürlich ist es so, dass eine Reihe europäischer Staaten, die skandinavischen Staaten, die baltischen Staaten, Polen und Tschechien, die ja sich unmittelbar bedroht fühlen, wie wir uns eigentlich auch bedroht fühlen müssten, um die Gefahr wissen, wenn wir weiter verzögern und Putin den Krieg ausweitet. Insofern sind die Europäer gut beraten, sich enger zusammenzuschließen. Die EU ist gelähmt durch Ungarn und die Slowakei und Ähnliches ist in der NATO. Deswegen ist eine Koalition der Willigen wichtig, die geführt wird von Großbritannien und Frankreich. Und wir Deutschen tun gut daran, unsere wirtschaftliche Kraft stärker einzubringen und uns nicht an Ausschließeritis zu beteiligen.
Wie wollen Sie, Herr Kiesewetter, Wladimir Putin an den Verhandlungstisch zwingen?
Gar nicht. Natürlich wäre es gut, wenn er an den Verhandlungstisch käme. Das ginge aber nur, wenn wir beispielsweise das russische Vermögen der Ukraine zur Verfügung stellen, das eingefroren ist in Europa. Wäre legal zulässig. Es wäre
die
möglich.
Belgier haben da Zweifel.
Ja, sicher gibt es Zweifel, aber die kann man ausräumen und man kann auch beraten und es konditionieren und die Geldflüsse überwachen. Also es gibt Möglichkeiten, wenn der politische Wille da wäre. Das Zweite ist tatsächlich, die Staaten, die Luftverteidigung über der Ukraine übernehmen wollen, dies auch ihnen zu ermöglichen. Das Dritte ist, die Schattenflotte einzudämmen. Und das Vierte ist, die Rüstungsindustrie anzuwerfen, also die Produktion deutlich zu skalieren. Aber das bedarf des politischen Willens. Und dann wäre Putin sicherlich bereit. Aber mit dem, was wir bisher erleben, kann Putin weitermachen. Und der tut es ja auch.
Wladimir Putin, während wir sprechen, Herr Kiesewetter, sitzt Wladimir Putin in Wladiwostok, ganz im Osten Russlands. Wladiwostok liegt deutlich näher an Peking, als es an Moskau liegt, sitzt dort auf einem Panel und sagt unter anderem, ich treffe mich auch gerne mit Volodymyr Zelensky, allerdings in Moskau. Er kann gern kommen und wir sichern auch seine Sicherheit zu. Warum packt man ihn nicht bei diesen Worten, nimmt das ernst und sagt, gut, ist kein schöner Ort vielleicht für einen Friedensgipfel, aber machen wir erstmal Moskau?
Nun, weil Putin sich nicht darauf eingelassen hat, einen Waffenstillstand zu leisten. Es kann ja nicht sein, dass Zelensky in Moskau erleben muss, dass weiter Kindergärten in Charkiw oder in Kiew zerstört werden und Krankenhäuser und Elektrizitätswerke. Also das geht nur mit einem Waffenstillstand. Und zweitens, wenn Putin schon seine Sicherheit zusagen muss, ist er sehr deutlich, mit was er spielt, mit Angst und Schrecken. Und Zelensky hat heute früh sehr klar gemacht, wenn man wirklich nicht will, dass er sich mit Putin trifft, dann muss man ihn nach Moskau einladen. Also hier waren ja alle Bemühungen auch von Trump darauf aus, ein Treffen in einem Drittstaat zu machen. Und Putin lehnt das schlichtweg ab. Er weiß, welche Kanäle er drücken muss. Und er spielt weiterhin mit Druck und der Bereitschaft, eben den Krieg fortzusetzen.
Ist denn jetzt schauen wir nochmal auf die deutsche Politik und die deutsche Bundesregierung, die deutsche Koalition, die Schritte, die Sie genannt haben, mehr Druck auszuüben auf Wladimir Putin, welchen davon halten Sie realistischerweise für gangbar für Rot und Schwarz?
Also die Auflösung der eingefrorenen Vermögen sind bei der SPD sehr offen. Selbst Herr Stegner hat das angesprochen. Und bei uns sind es Herr Röttgen, einige andere und ich, die das sehr deutlich so sehen, dass diese Vermögenswerte genutzt werden müssen. Und ich glaube, wenn der Bundeskanzler davon überzeugt ist, wäre das ein sehr starker Schritt, dies europäisch zu bewegen. Zweitens, unsere eigene Rüstungsindustrie stärker anzuwerfen. Drittens, ich will es nicht ausschließen, aber nicht öffentlich darüber spekulieren, die Ausbildung von Taurus könnte als politisches Signal an Moskau gegeben werden, um zu zeigen, wir sind bereit, mehr zu tun, und natürlich die Unterstützung der ukrainischen Rüstungsindustrie. Schwieriger wird es verschiedener Marinen. Aber all das sollte man intern erwägen. Wir sollten uns nicht lesen lassen wie ein offenes Buch. Aber hier muss mehr getan werden und vor allen Dingen eines, uns nicht von den USA abhängig machen, sondern Trump signalisieren, kümmere du dich um den Indopazifik. Da liegt vieles im Argen, auch nach dem Gipfel gestern in Peking. Wir Europäer müssen mehr tun und hier in einer Koalition der Willigen deutlich vorangehen. Die deutsche Finanzkraft und der politische Wille von England und Großbritannien und den baltischen Staaten und den skandinavischen Staaten wäre da wirklich hilfreich. Und wir Deutschen sollten uns an keiner Ausschließeritis beteiligen.
Der CDU-Außen- und Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter. Danke für das Interview. Einen guten Tag.
Danke, Herr Gries. Ihnen auch.